Willkommen zu How I Met My Money, dem Finanzpodcast für Anfänger mit Ingo Schröder und Lena Kronenbürger. Hallo Ingo.
Hallo Lena.
Und alle, die letzte Folge gut aufgepasst haben, wissen, wen ich jetzt noch begrüße. Hallo Marciano, wir sprechen heute erneut über Altersvorsorge.
Hallo Lena, hi Ingo.
Hi.
Was, und jetzt möchte ich wirklich eine ganz ehrliche Antwort, Marciano. Was findest du faszinierend daran, Menschen zum Thema Altersvorsorge zu beraten? Bei Malwerk, aber jetzt auch hier so im Podcast uns das Thema näher zu bringen.
Ja, also das erinnert mich so ein bisschen an meine Schulzeit und die Zeit danach, wo ich viel Nachhilfe gegeben habe in Mathe. Und ich fand damals schon es immer total spannend oder hat mir auch dann einfach richtig viel Spaß gemacht, jemandem so vermeintlich komplizierte, komplexe Vorgänge zu erklären. Das ist irgendwie so ein Faible von mir, vielleicht eine Begabung. Und vor allem diesen Moment zu erzeugen, wo ganz viele immer gesagt haben so, ach, ist ja ganz einfach. Ist ja easy. Und diesen Effekt, den habe ich glücklicherweise irgendwie in der Nachhilfe immer ganz gut hingekriegt. Und letzten Endes haben, bei Altersvorsorge machen wir das jetzt bei Malwerk. Und wir haben daraus einfach jetzt ein professionelles System geschaffen, wo dieser Moment von ich verstehe es und ich verstehe es so gut, dass es mir wirklich Freude macht, mich um dieses Thema zu kümmern. Und nicht nur dann so eine Art Haken dran zu machen an ein vermeintlich leidliches Thema, sondern in diesem Prozess, dass ich erledige Altersvorsorge, auch noch Freude zu haben. Und das zu vermitteln, das finde ich ganz toll.
Ich würde sagen, unser Name ist geboren, Ingo, oder? Für die Reihe Altersvorsorge-Nachhilfestunden. Ich brauche sie auf jeden Fall.
Ob jeder gerne an Nachhilfestunden denkt, aber ja. Ja, aber ich finde es total schön gedacht. Höre ich tatsächlich auch zum ersten Mal so intern von dir, Marciano, und ich kann nur jedem empfehlen, mal den Spirit zu tanken an der Stelle, den du ja in den ganzen Altersvorsorgebereich reinbringst, weil genau das rüberkommt und genau eben dieser Spaß und diese Freude, so bekomme ich dann ja doch mit, auch wenn ich in der letzten Folge mal so ein bisschen neugierig nachgefragt habe, transportiert wird. Aber bevor wir jetzt in die Welt der Gerüchte abtauchen, denn da gibt es auch einiges Halbwissen und Falschwissen, was da draußen zum Thema Altersvorsorge rumkursiert. Lass uns doch erstmal definieren, nachdem wir jetzt wissen, dass du der perfekte Altersvorsorge-Nachhilfe-Master-Lehrer bist. Was versteht man denn eigentlich genau unter Altersvorsorge?
Ja, unterm Strich baut man Vermögen auf für den Zeitpunkt, ab dem man nicht mehr vom Erwerbseinkommen leben möchte, sondern eben von diesem Ersparten. Ja, und dieser Prozess dahin, den nennt man halt Altersvorsorge, weil man ja sich vorsorgt, finde ich immer einen blöden Namen. Haben wir letztes Mal ja schon. Fürsorge finde ich eigentlich so ein bisschen schöner, auch wenn auch Sorgen mit drin ist, aber klingt schon ein bisschen positiver. Auf jeden Fall ist es letzten Endes Vermögen aufbauen, um ab einem Zeitpunkt X nicht mehr auf das eigene Erwerbseinkommen angewiesen zu sein.
Das finde ich schön mit der Fürsorge, Marciano. Also, dass man für sich sorgt.
Ja, genau.
Mit Freude.
Genau. Für sich sorgt mit Freude, richtig.
Okay, das ist alles, was wir wissen müssen. Das kann ich mir merken. Das heißt, wir brauchen ein passives Einkommen, entweder weil wir nicht mehr arbeiten wollen oder weil es zum Beispiel einfach nicht mehr geht, weil wir vielleicht das körperlich, aber auch mental nicht mehr leisten können.
Genau, also wenn es nicht mehr geht, das wäre natürlich jetzt so der Worst Case, aber es gibt dazwischen natürlich auch noch ganz viel, dass man eben sagt, ich möchte vielleicht auch einfach weniger erwerbstätig sein oder so ein Phase-Out immer weniger, ne? Und dass man das auch immer wieder dann nach und nach runterfährt. Also sowas kann es ja auch geben, ist der häufigste Fall eigentlich, den ich erlebe als Zielsetzung. Wie wir beim letzten Mal auch schon gesagt haben, im besten Fall hat man ja eine Tätigkeit gefunden, die einem so viel Freude bereitet, dass man gar nicht mit 67 sagt, ich will damit aufhören. Da erlebe ich sehr große Unterschiede in dem, wie man seine eigene, das Ziel von Altersvorsorge tatsächlich betrachtet. Manche sagen, ich möchte möglichst früh in Rente gehen. Das sind häufig wahrscheinlich fast ausschließlich diejenigen, die nicht so glücklich in ihrem Job sind, würde ich jetzt mal als Hypothese in den Raum stellen. Und diejenigen, die sagen, ich habe da richtig Spaß dran, die sagen, ja, nee, also ich kann auch bis 70, 75, hoffentlich auch länger. Ja, also auch das habe ich
erlebt. Aber es gibt auch andere Gründe, oder? Also ich kriege das auch mit, dass man irgendwie auch denkt, es ist einfach wahnsinnig anstrengend geworden. Also gar nicht, dass der Job immer schlecht ist, aber dass vielleicht ab einem gewissen Alter man auch denkt, boah, ich arbeite jetzt schon wirklich lange. Und viele Menschen haben ja auch zum Beispiel eine Ausbildung gemacht und arbeiten dann, seit sie 16 sind, 18 sind, 20 sind. Das ist natürlich eine wahnsinnig lange Zeit im Leben. Ich finde es auch in Ordnung, wenn man sagt, so, ich trete so ein bisschen zurück. Also ich weiß nicht, ist es nicht so eine Debatte, die aufgekommen ist, weil wir immer den großen Sinn in allem sehen und vor allen Dingen auch in unserer Erwerbsarbeit, da muss immer so viel Leidenschaft hinter sein, dass wir gar nicht aufhören wollen.
Ja, genau. Und da wir aber alle nicht genau wissen, wann dieser Zeitpunkt kommt, wo man dann vielleicht zurückfahren will, ist es eben wichtig, zum Beispiel die Altersvorsorge so aufzustellen, dass man da auf solche Szenarien immer wieder reagieren kann, dass die flexibel genug ist, um egal welches Szenario da kommt, ob das jetzt ein Phase-Out ist oder so ein wirklich harter Cut von heute auf den anderen Tag, ne, das, ja, darum geht es letztendlich.
Das finde ich auch spannend. Das heißt, jetzt, wenn wir die Altersvorsorge zusammen machen, dann muss ich jetzt nicht sagen, ich will mit 67 aufhören, sondern ich könnte auch sagen, ich weiß es gerade noch nicht, lass uns mal planen mit Alter X, aber vielleicht ist es früher, vielleicht ist es später und dann setzen wir uns nochmal zusammen.
Exakt, du hast es gerade genau richtig gesagt, lass uns mal planen mit. Und damit hast du ja quasi schon ein Szenario definiert, was du erstmal als Planungsgrundlage nimmst. Und damit, und man kann jetzt jedes x-beliebige Szenario planen. Man kann jetzt das erstens Szenario 1 mit so und so viel Rente und das andere mit weniger und das andere, das nächste mit frühem Rentenbeginn, das andere mit spätem Rentenbeginn, nächstes Szenario mit Erbschaft, ohne Erbschaft, was auch immer. Also wir können jegliches Szenario letzten Endes modellieren und dann ist immer die Frage, mit welchem kalkuliert man jetzt. Aber das lässt sich vor allem auch, und das ist ein ganz wichtige Message hier an alle, das lässt sich auch im Prozess immer wieder anpassen. Ja, ich höre häufig, dass für viele ist es so eine Hemmschwelle zu sagen, ich weiß ja noch gar nicht, was alles passiert im Leben. Und deswegen kann ich noch keine Altersvorsorge machen. Das ist aber ein falscher Rückschluss, weil jegliche Strategie, die man bei Altersvorsorge jetzt einschlägt, kann man auf jede Lebenssituation wieder neu anpassen. Ob das jetzt Familiengründung ist, Immobilienerwerb, Jobveränderung, was auch immer. Keine der Strategien, die man dann eingeschlagen hat, ist dann irgendwie auf einmal für die Katz oder so, ja, sondern man kann sie immer wieder justieren. Und das sollte sich jeder auf jeden Fall merken, dass die zukünftigen Lebensveränderungen, die möglicherweise noch kommen, kein Grund sind, nicht Altersvorsorge zu machen.
Vor allem, wie langweilig wäre es denn? Ich habe das in der Finanzplanung genauso wie du, Marciano, und ich sage dann immer, und ich glaube, das ist auch in der Altersvorsorge, also wenn die Planung, wenn du die mit 25, 30, 35, mit 40, eigentlich ganz egal, wenn du die dann machst und alle Parameter, die man annimmt, immer noch zutreffen mit 67, dann weiß ich gar nicht, was das für ein Leben war. Ja. Also es kommt sowieso immer anders, als man denkt. Und genau das, was du sagst, dieses ich kenne noch nicht alle Parameter und deswegen kann ich noch nicht anfangen, das ist ganz normal und das ist wahrscheinlich in jedem Jahr deines Lebens normal. Also das hat ja auch gar nichts mit der Altersvorsorge zu tun an sich, sondern mal ganz ehrlich, ist das eigentlich nur eine verständliche, aber an sich eine faule Ausrede, weil ich weiß ja jetzt auch nicht, was morgen, wenn ich zu meinen Eltern fahre, genau auf der Autobahn passiert. Trotzdem fahre ich los. Und also das ist ja in jeder Lebenssituation so, dass ich zum Glück ja nicht weiß oder auch nicht voll durchplanen kann, was passiert. Also sollte jeder, der sich mit Altersvorsorge, mit Finanzplanung, irgendwie mit Finanzen beschäftigt, einfach dieses Laster auch loslassen, zu sagen, ich muss so viel wissen, damit ich planen kann. Ihr werdet nie alles und genug wissen, um eine Planung von heute bis in 15 oder 20 Jahren 1:1 so durchzuziehen. Das ist einfach unrealistisch.
Ja, genau.
Und absolut. Das ist, glaube ich, noch mal so ein Punkt.
Bin ich voll bei dir inhaltlich, und das ist nur noch mal wichtig für alle zu wissen, dass eben diese Flexibilität gegeben ist bei auch Altersvorsorgeprodukten, die eben so in manchen Köpfen so unflexibel gelten. Ja, das ist bei vielen so irgendwie, ja. Ich weiß nicht, woher das kommt, ehrlich gesagt, aber viele denken oder schieben das ganze Thema vor sich her, weil sie denken, wenn ich jetzt in einer Altersvorsorgeberatung war, dann habe ich nachher erstmal so ein riesiges, eine Abozahlung quasi bis 67 am Bein, die ich nicht mehr verändern kann. Das ist totaler Quatsch.
Ja, so einen fetten Klotz
am Bein. Genau, ich kann, also da kann ich
Jamba.
Kann ich jederzeit eigentlich justieren. Ne? Das ist
der Nacktscanner.
Ja. Ja.
Ja. Sorry, Marciano, wenn Ingo und ich wieder abdriften. Ja, nee. Ja.
Aber wir können ja gleich nochmal, also das war ja auch ein Mythos, dass eben die Flexibilität bei solchen Altersvorsorgeprodukten, gerade bei Versicherungen, glaube ich, dass der eben nicht so gegeben ist. Also das war vielleicht mal so, aber ist heutzutage nicht mehr so.
Ja, genau.
Bevor wir jetzt aber mehr auf die Mythen eingehen, Marciano, nochmal, du bist ja auch ausgebildeter Finanzcoach und wie sieht das ganze Thema denn jetzt mal weg von dem Rationalen, wann sollte ich anfangen und an sich verändern sich immer Dinge im Leben. Wenn ich dem Ganzen jetzt mal aus finanzpsychologischer Sicht und viele unserer ZuhörerInnen sind ja da mittlerweile auch schon so ein bisschen vom Gedanken her geschärft. Warum lohnt es sich gerade aus finanzpsychologischer Sicht, sich auch mal dem Thema Altersvorsorge zu nähern, aus deiner Sicht?
Ja, also ich erlebe auf jeden Fall nach der Beratung immer eine sehr große Erleichterung, bisschen zu Freude, sich dem Thema, was möglicherweise schon viele Jahre unterschwellig da war, ich müsste mich mal darum kümmern, dem einfach gewidmet zu haben und wirklich Beachtung geschenkt zu haben und vor allem aktiv angegangen zu sein. Und das schafft ja letzten Endes auch immer wieder Raum und Energie für andere Dinge. Ja, also das und dieses Aufschieben an der Stelle ist wie in jedem anderen Bereich bei ungeliebten Aufgaben, unliebsamen Aufgaben, dass wenn man sie dann doch erledigt, dann fällt dann halt auch eben eine Art Last ab. Das ja, auf psychologischer Ebene bringt natürlich auch ganz viel Befreiung mit sich, eben Energie für viele andere Bereiche. Das würde ich an der Stelle jetzt mal ganz oben anstellen. Und es macht natürlich auch wiederum Freude, ein solches großes Thema, es ist ein großes Anlageziel, muss man tatsächlich sagen, Altersvorsorge irgendwann vom passiven Einkommen nehmen zu können. Ja, darum geht's ja. Aber den Prozess dahin eben gestalten zu können und vor allem verstehen und bewusste Entscheidungen treffen zu können. Auch das, dieses Gefühl der Kontrolle vielleicht an der Stelle, das fühlt sich auch einfach gut an.
Ja, ich finde das mit der Klarheit im Kopf total schön. Also, dass man wieder Platz für andere Dinge hat, weil ja oft die Themen, mit denen wir uns ja ziemlich bewusst eigentlich nicht auseinandersetzen, es ploppt immer wieder hoch so und dann schiebt man es doch weg, dass die ziemlich viel Raum einnehmen.
Ja.
Und das stelle ich mir ganz schön vor, für mich, aber auch wahrscheinlich für viele andere, so dieses, ja, so geortet zu haben und das dann wie so ganz ordentlich ins Regal stellen zu können. So, da ist was und da ist, da, ne? Oder ist das nicht so? Muss ich mich jetzt wirklich dann jedes Jahr wieder darum kümmern? Wie bei den ETFs, Ingo. Das war ja damals auch so. Ich dachte, ich bin fertig und dann müssen wir immer Rebalancing. Also machen. Das heißt, ganz vorbei ist es ja nie.
Da können wir ja gleich nochmal bei einem Mythos eingehen. Ich glaube, da kommt noch mal gleich was. Ich wollte noch eine Sache zu dem Thema loswerden. Was, glaube ich, du auch beschreibst, was dann diese Freiheit, dieses Freudegefühl, vielleicht denken manche von euch immer noch, also wir sprechen hier immer noch über Geld und Altersvorsorge. Und gehen wir noch mal in unsere finanzpsychologische Übersetzung zurück, die wir ja immer wieder bringen, Geld gleich ich. Das heißt, an alle da draußen, die denken, ich beschäftige mich jetzt mit dem Thema Altersvorsorge, und dann muss ich mich an irgendwas binden und boah, das schmerzt mir überall. Das ist aber auch eine Chance und eine Möglichkeit, jetzt sich nicht nur um die Altersvorsorge zu kümmern, sondern auch über Geld, und da geht es ja auch beim Thema Altersvorsorge drin, über Geld sich neu kennenzulernen, neue Teile von sich zu entdecken. Und wir betreuen ja zum Beispiel auch, einige werden auch zuhören davon, Madame Moneypenny in ihrer Community. Und warum entsteht da auch gerade wenn man größere Summen in die Hand nimmt, bei uns in der Honorarberatung ja auch, bei Madame Moneypenny auch, warum entsteht da dann trotzdem so ein Freude, so ein Aufbruchgefühl und hey, ich habe da was geschafft, weil man quasi über Geld einen neuen Teil von sich kennenlernt. Ja, also ich kümmere mich um meine Altersvorsorge, ich kümmere mich um einen Teil von mir, den ich vorher unberücksichtigt gelassen habe, der mich vielleicht sogar belastet. Und das ist dann etwas, was förmlich explodiert, gerade wenn man es dann schön aufbearbeitet, wie du es mit den Inhalten auch in der Finanzakademie gemacht hast, Marciano. Und dann dieses Gefühl entsteht, Freude, Spaß, ich habe Lust, mich darum zu kümmern. Ich habe letztens noch mit einer gesprochen, die meinte, hey, ich kann momentan gar nicht genug davon bekommen, mir neue Infos zu dem Thema zu ziehen. Und ich liege gerade quasi so ein bisschen trocken, wo ich mir neue Informationen herziehe, wohingegen die Person das bevor sie bei uns war, über Jahre hinweg aufgeschoben hat. Also wie sich da auch einmal das Mindset ändert dadurch. Das wollte ich nochmal einfach mitgeben, bevor wir jetzt auf die Mythen eingehen.
Ja, kann ich auch bestätigen. Die Altersvorsorgeberatung kann auch durchaus mal emotional sein. Das ist jetzt nicht in jedem Gespräch so, aber habe ich immer mal wieder, dass dann doch emotionale Themen auf den Tisch kommen, von denen man das jetzt nicht so erwartet hätte, also als Kundin. Ja, definitiv.
Marciane, werde ich bald bei dir weinen? Das könnte sein. Ich bin ja manchmal schon nah am Wasser gebaut.
Ja, und wenn das so ist, dann ist es gut. Also dann gibt es da möglicherweise einen Bedarf zu. Ist ja völlig in Ordnung. Ja.
Ja.
Ist auch schon passiert, definitiv. Aber jetzt nicht übrigens aus dem Grund raus, weil die Zahlen so schlimm waren oder so. Ne? Da will ich auch mal gerade an alle Hörerinnen so sagen, dass das jetzt nicht das Weinen daher kam, dass man dachte, boah, ey, das ist ja viel schlimmer, als ich dachte. Das Gegenteil ist tatsächlich der Fall. Ich habe mache ich die Erfahrung, dass wenn ich jetzt zum Beispiel so eine Rentenlückenberechnung mit jemandem mache, ja, dann sagen viele, ich stelle dann meistens immer dieselbe Frage und sage, was lösen diese Zahlen jetzt in dir aus? Und die meisten sagen tatsächlich, ja, okay, ich sehe, ich sollte schon was tun, aber es ist nicht so schlimm, wie ich dachte. Und das ist immer das, was auch die, jetzt vielleicht auch nochmal psychologisch und emotional, die so klare Zahlen auch für eine schöne Wirkung haben können. Ja.
Und ich kann es verändern noch.
Ja,
ne? Also es ist ja genauso, als wenn ich jetzt weiß, mit 37 bin ich jetzt mittlerweile, mit 67 würde ich sterben, wenn ich das jetzt nicht verändere. Gut, so krass ist es dann nicht, obwohl manche sagen, wenn ich nicht genug Geld im Alter habe, dann ist meine Existenz gefährdet, also Thema Projektion. Aber nehmen wir es jetzt mal so krass an. Ja, ich wüsste jetzt, wenn ich meinen Gesundheitszustand nicht verändere, dann würde ich mit 67 sterben. Und ich weiß das noch gar nicht, ich vermute das aber und scheue quasi den Gang zum Arzt, obwohl meine Vermutung sehr stark ist, dass es wie im Thema Altersvorsorge wahrscheinlich nicht reichen wird, dann ist es doch viel, viel schlauer, auch wenn ich weiß, die Lücke ist unendlich groß, dass ich zum Finanznachhilfearzt gehe, Marciano zum Beispiel, und mir Gewissheit schaffe, auch wenn die Zahlen vielleicht erstmal wirklich groß sind, aber dann habe ich wenigstens jetzt noch 30 Jahre die Möglichkeit, meine Gesundheit, meine finanzielle Gesundheit so zu verbessern und etwas daran zu ändern, anstatt nachher vor dem Scherbenhaufen zu stehen. Ja, und das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig. Lena, sollen wir mal mit den Mythen anfangen?
Ja, ich bin total ihr nehmt mich gerade total mit. Also bei mir fängt die Reflexion schon an. Ich sehe schon, dass die, gut ist, dass wir diese, also es hat doch alles mehr mit auch Endlichkeit zu tun, wie du auch gerade besprochen hast. So, also vielleicht ist das mit ein Grund, warum so viele Leute, also ich krieg das so ein bisschen mit in so der, also meiner Elterngeneration, dass irgendwie alle fühlen sich ja noch so jung, können nicht glauben, dass sie 60 werden oder über 60 sind. Und gleichzeitig reden sie ganz viel von der Rente. Also so, es ist immer so ein Zwischenspiel, so zwischen, ich wäre eigentlich ganz gerne schon in dem Alter, um in Rente zu sein, aber eigentlich fühle ich mich noch viel zu jung. Und das ist total interessant, glaube ich, dieses sich damit auseinanderzusetzen, dass man halt im letzten Drittel des Lebens angekommen ist.
Mhm. Ja, das sollten wir beobachten.
Ja, aber Ingo, du hast recht. Wir werden uns jetzt mit den Mythen beschäftigen. Die größten Mythen beim Thema Altersvorsorge. Wir wissen jetzt, Altersvorsorge, Altersvorfreude ist dein Thema schlechthin. Was ist so der Mythos Nummer 1, der dir immer wieder begegnet, den Menschen immer und immer wieder wiederholen, der aber überhaupt nicht stimmt?
Ja, so spontan so ein Top 1, weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht, aber ich weiß einen, den hatte ich auch, glaube ich, schon erwähnt, dass man denkt, man müsste dann monatlich einen gewissen Betrag durchzahlen, bis ich in Rente gehe. Also, dass wenn ich jetzt ein Altersvorsorgeprodukt zum Beispiel abschließe, dass das mit hohen Kosten verbunden ist, die ich dann dauerhaft tragen muss. So, das ist ein Irrglaube, das stimmt so nicht. Und es ist auch gar nicht.
Das dachte ich auch. Ehrlich gesagt.
Es ist auch gar nicht optimal, das so zu machen. Ja, also, denn wir reden ja auch bei so langen Zeithorizonten immer über diesen Zinseszinseffekt. Und wenn ich das jetzt Monat für Monat, bis ich 67 bin, die ganze Zeit einen Betrag durchspare, ist das zinseszinstechnisch gesehen gar nicht optimal. Das das eigentlich viel flexibler ist in der Produktwelt, die wir heute im Altersvorsorgebereich vorfinden. Das wissen viele nicht und das hält auch viele davon ab, sich mit dem Thema zu beschäftigen, weil sie eben diese hohe monatliche dauerhafte Zahlung fürchten.
Jetzt wissen wir also, man hat nicht so eine hohe Verbindlichkeit am Bein, ist ja schon mal ganz gut. Aber was ist denn so mit dem Thema, es dauert gefühlt 100 Jahre, also eben super lange, bis ich mir tatsächlich ein ausreichendes Finanzpolster für später aufgebaut habe?
Das würde ich jetzt mal als deutlich übertrieben empfinden. Also ich höre zwei Mythen, die jetzt so ähnlich klingen. Also es gibt einmal die Größe des Themas, also wie lange brauche ich eigentlich, um mir dieses Vermögen aufzubauen, dass es viel zu groß ist und dass ich es sowieso nicht mehr schaffe oder es ist sowieso viel zu spät. Es ist nie zu spät. Wir haben immer einen Lösungsweg. Ja, es gibt immer eine Lösung. Und dementsprechend auch diejenigen, die jetzt hier zuhören und sagen, okay, ich habe eigentlich schon die 10, 15 Jahre verpasst und ich hätte anfangen müssen, da will ich gern Mut machen, wir finden immer eine Lösung. Ich hatte ehrlich gesagt kaum ein Gespräch, wo ich sage, also ich hatte noch nie ein Gespräch, wo ich sage, es gibt gar keine Lösung, kannst es direkt sein lassen oder sowas, gab es bisher nicht.
Das gibt Hoffnung, Marciano, es gibt immer eine Lösung. Das schreiben wir uns jetzt alle hinter die Öhrchen.
Ja, definitiv. Also und das andere, was so ähnlich klingt, wie du das, was du gerade gesagt hast, Ingo, ist, dass viele von Altersvorsorgeprodukten denken, dass man ja ewig alt werden muss, damit die sich überhaupt lohnen. Ja, also
ja, aber das wird ja auch überall bekundet, oder? Also wenn ich nenne jetzt mal keine konkreten Namen, aber gefühlt, wenn ich mal ein Instagram-Feed durchswipe, sagt eigentlich jeder, Versicherung lohnt sich eigentlich nicht, selbst Verbraucherschützer und teilweise auch Finanztipp und Co. sagen, eigentlich lohnt sich eine Versicherung nicht.
Ja, also es ist leider so, dass in der ganzen Branche ganz, ganz viel Halbwissen verbreitet wird, auch von vermeintlichen Finanzprofis. Und das liegt aus meiner Sicht, also es ist falsch, ja. Also man kann man ist viel eher, also man muss eben nicht alt werden wie Methusalem. Das ist so eine Formulierung, die ich häufig mal gesehen und auch gelesen habe, damit sich so ein Altersvorsorgeprodukt lohnt. Das ist einfach Quatsch. Wenn man einmal das richtig durchrechnet mit wirklich aktuellen, realen Zahlen, dann ist das einfach falsch. Ja, und es werden leider wissen diejenigen häufig nicht, welche Zahlen man überhaupt sinnvoll zugrunde legen muss. Ja, und das ist so ein generelles Problem in der Finanzbranche, finde ich, dass da mit viel Halbwissen einfach schon rumhantiert wird. Die ganze Branche ist halt sehr vertriebsorientiert. Ja, das muss man einfach sagen. Also alles, das meiste funktioniert ja noch auf Provisionsbasis. Und Ingo, du kennst es auch noch aus der Zeit damals im Finanzvertrieb, galt immer das Prinzip, keep it simple and stupid. Ja, ich will jetzt nicht sagen, dass die Berater alle...
Kiss.
Ja, genau, also... Ich will jetzt nicht sagen, dass die Berater alles stupid sind, das soll jetzt nicht die Aussage sein, aber es wird auf jeden Fall nicht besonders tief recherchiert, auch von Beraterseite nicht, weil man eben in Vertrieben, also da, wo Verkaufszahlen zählen, nicht daran interessiert ist, besonders tiefes, fundiertes Wissen aufzubauen. Und deswegen gibt es gerade in der Finanzbranche aus meiner Sicht ganz, ganz viel Halbwissen, was dann auch noch kundgetan wird von den vermeintlichen Profis. Das finde ich immer...
Aber ich meine... Das sind ja Profis, die tendenziell Versicherungen verkaufen. Die immer vor Versicherungen abraten, sind ja die typischen Depot- und ETF-Kanäle. Ja. Ja, ich hatte mal Finanztipp als Beispiel gesagt. Aber auch Verbraucherzentralen sind ja eher nicht so ein Fan davon. Und vor allem viele Finfluencer raten ja auch von Versicherungen ab, weil man eben so alt werden muss wie Methusalem. Und die haben jetzt ja nicht diesen typischen Interessenskonflikt. Und viele lassen sich da draußen ja auch verwirren durch diese Meinung oder nehmen diese Meinung ganz automatisch an und übernehmen diese Meinung. Nochmal einfach ganz kurz in so einer Ausführung. Kannst du so ein bisschen reingehen, ohne jetzt zu tief reinzugehen, ich denke, das wird man dann auch noch zusammen mit Lena erarbeiten, warum du genau auch sagst, auch diese Leute, denen man eigentlich relativ viel Credit gibt, und ich meine Verbraucherzentrale und Finanztipp wird jetzt wahrscheinlich jeder sagen, den glaube ich eigentlich schon, also jetzt nicht jedem Finfluencer, aber warum genau in diesem Bereich, in diesem Versicherungsbereich, du denen da eigentlich auch so ein bisschen die Expertise absprichst?
Ja, das hängt aus meiner Sicht so ein bisschen, also Die Versicherungsbranche hat sich nicht so ganz beliebt gemacht, gerade in dem Bereich in der Vergangenheit, weil sie mit Vertriebspraktiken gearbeitet hat. Die waren einfach nicht toll. So, und das ist der eine Punkt, weswegen man ein Vertrauensthema hat, definitiv beim Bereich Versicherungen. Und das andere ist halt, dass man bei Versicherungen häufig nur mit garantierten Werten rechnet, was einfach falsch ist. Das machen wir beim ETF-Depot auch nicht. Ja? Und wenn ich nur mit garantierten Werten rechne, dann komme ich natürlich darauf, dass ich ewig lang brauche, aber das sind nicht die reell ausgezahlt werden. So, und das ist.
Und das machen so diese Verbraucher.
Das, ja, definitiv. Weil das hat auch irgendwie in Deutschland so ein bisschen, ja, alles, was garantiert ist, das ist irgendwie nur das, was wir kalkulieren können. Das ist Quatsch. Ja, aber ja, ich will nicht sagen, dass die inkompetent sind, aber sie nehmen falsche Annahmen zugrunde für ihre Aussagen. Das schon. Und das gilt auch für vermeintliche ETF-Profis häufig.
Die Aussage ist dann falsch, ja, ne? Also die Aussage, Versicherung lohnt sich nicht und du musst ewig alt werden, ja, ist einfach schlicht.
Und wenn wir mal zurückkommen wollen zu unseren Mythen, also der größte Mythos ist, dass, also einer der größten Mythen auch, ist, dass ein ETF-Depot das One and Only und Beste für die Altersvorsorge ist. Ja, das würde ich so definitiv nicht unterschreiben, denn eine gute fondsgebundene private Rentenversicherung schlägt ein ETF-Depot.
Ohne Provision.
Das ist in gut mit enthalten, ja.
Aber das wirst du noch kennenlernen, Lena.
Das werde ich noch kennenlernen, Ingo. Da werden wir dich rausschmeißen, ne? Dann mache ich mit Mascano mal kurz alleine ein paar Folgen. Jetzt haben wir die Top 3 Mythen entlarvt. Die ewige Verbindlichkeit und ich muss ewig alt werden, damit sich eine Versicherung lohnt und generell lohnt sich nicht, es dauert ewig. Ich würde sagen, wir haben schon mal die großen Sachen aufgedeckt. Jetzt kann es losgehen, dass das Testkaninchen Lena, also ich, mal schaut, wie es sich so anfühlt, wenn das die eigenen Zahlen auf den Prüfstand kommen. Wie groß sieht meine Rentenlücke aus? Was muss getan werden? Wie finden wir richtige Produkte? Und natürlich nehmen Marcian und ich euch da draußen mit, sodass ihr, wie habe ich es gesagt, auf dem Silbertablett die Learnings präsentiert bekommt. Bleibt also dran und danke fürs Zuhören und danke fürs Dasein, Marciano.
Bis sehr bald. Gerne.
Tschüss Ingo, tschüss Marciano.
Bis bald,
ciao. Ciao.
Danke, dass du zugehört hast und toll, dass du ein Teil von How I Met My Money bist. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Um keine Folge zu verpassen, klick einfach direkt auf den Abonnieren-Button auf Spotify, Deezer und Apple Podcasts. Für weitere Tipps und Tricks und Informationen, damit du dein Geld und dich besser kennenlernst, folge uns auf Instagram, Twitter, Facebook und LinkedIn. Dort kannst du uns auch immer schreiben, falls du Fragen, Feedback oder Themenwünsche hast. How I Make My Money wird gesponsert von der Maiwerk Finanzakademie. Spannende Online-Kurse für deine finanzielle Zukunft zu ETFs, Immobilien und Altersvorsorge. Natürlich gibt's für dich Rabatt. Schau dafür einfach in die Shownotes. Bis zum nächsten Money Monday. Wir freuen uns schon.